Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Kai.
Philipp.
Man sagt ja, Fußball verbindet über den ganzen Globus, über die ganze Weltkugel hinweg.
Über die ganze Universum hinweg.
Ein Sport, eine Familie sozusagen. Und die Geschichte hat ja auch immer mal wieder bewiesen, dass wenn irgendwie bedeutende Fußballspiele sind oder WM-Finals, dann steht die Welt still und alle sitzen vor den Empfangsgeräten. Und jetzt ist es auch offiziell der Fußball, also auch die FIFA, ne, der Weltfußballverband,
ja,
engagiert sich jetzt auch aktiv im Weltfrieden, nicht nur sportlich, sondern jetzt auch politisch.
Kleiner geht's nicht, nein.
Ne? Und genau, also wir machen einfach weiter mit den Superlativen. Und warum spreche ich das an? Ganz klar, weil die FIFA hat jetzt zum ersten Mal den FIFA-Friedenspreis. Heißt der Friedenspreis?
Ich glaube, er ist Peace Prize.
Also ja. hat die FIFA jetzt das erste Mal den Friedenspreis verliehen. Warum sprechen wir drüber? Natürlich im Rahmen der Auslosung zur WM. Wir kommen gleich zum Sportlichen.
Aber was ich mich dann immer frage, ja gut, ich habe mich ja nun auch informiert im Rahmen dieses Peace Prizes, überall, wo Preise vergeben werden, sollte man draufschauen.
Genau.
Es gibt, man darf es nicht vertauschen, es ist nicht der Friedensnobelpreis, weil der wurde auch vergeben.
Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, welche Organisation ist größer, die Alfred-Nobel-Kommission oder die FIFA?
Naja.
Jetzt müssen wir schon diskutieren, welcher Preis ist größer.
Ja, das ist tatsächlich zu diskutieren, weil da, wo Alfred Nobel und die Nobel Prize Commission, glaube ich, weiß gar nicht, ob die so heißen, gesagt haben, nee, der Kandidat, der hat noch nicht genug getan für den Weltfrieden.
Stimmt.
Da ist die FIFA Peace Prize Commission in Form von Gianni Infantino, Punkt, einer anderen Meinung, denn die hat nicht eine Venezuelanerin geehrt.
Nee.
Ja, sondern jemanden, der irgendwie gerade ganz schön viel gegen Venezuela hat, aber
ohne
politisch zu werden hier in dem Podcast.
Die sind genau in die andere Richtung der Straße gefahren.
Ja, das ist das, was ich mich wirklich frage. Haben sie dem Kerl nicht schon genug Trophäen geschenkt? Damit er ruhig hält und still hält und wir das in Ruhe machen können da?
Naja, sie dachten sich wahrscheinlich, also den Weltmeisterpokal, den wir dann hoffentlich gewinnen.
Den können wir ihm nicht geben.
Den muss er uns ja geben.
Ach ja. Ne?
Das heißt, er kann ja dann nicht einfach ohne Trophäe wieder, Hause gehen. Das heißt, der Junge muss auf jeden Fall irgendwas im Oval Office, muss er irgendwas hinstellen. Und da ist natürlich nichts Geringeres als so ein Friedenspreis. Natürlich das Maß aller Dinge, ne?
Naja, klar. Und das ist ja auch das, was man schon immer gesucht hat und immer wollte. Und jetzt hat man das. Und jetzt können wir hoffen, dass einfach die das Nobel Prize Committee einfach nichts mehr geben muss, weil er ja schon einen Peace Prize hat.
Ja, von einer Organisation, die viel größer und bedeutender ist.
Genau, die entscheidender ist auch für den Frieden auf der Welt. Weißt du, was den Frieden auf der Welt definitiv nicht sichert?
Ja, ganz viel, aber was hast du im Blick?
Die Auslosung der einzelnen Gruppen bei der WM.
Ja.
Denn da, sage ich dir, Philipp,
ja,
sind, ich würde jetzt sagen, manche Hammergruppen bei, aber ich möchte vorwegnehmen, keine der Gruppen, die ich hier gesehen habe, ist eine Hammergruppe, weil jedes Mal in einer dieser Gruppe ein absolutes Lulatsch-Team ist.
Weißt du, womit das zusammenhängen könnte?
Philipp, erzähl.
Vielleicht liegt das ja daran, dass, wir haben ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, ungefähr ein Drittel aller Nationen dieser Welt da mitspielen. Mhm. Und dementsprechend, wir haben jetzt wie viele Gruppen? Warte, was ist das denn da? Dreimal vier, nach 12. Meiner Rechnung sind das 12. Das heißt, wir haben jetzt 12 Gruppen. Normalerweise kenne ich das so mit 8 Gruppen bei der Weltmeisterschaft. Na klar, da wird ja von unten aufgefüllt.
16 Dulli-Teams bei.
Nicht von oben aufgefüllt.
Ja.
Von daher.
No hate, aber es sind 16 Dulli-Teams. Also, wir wollen uns jetzt, weil wir natürlich ein deutschsprachiger Podcast sind, zunächst einmal die Gruppe E angucken.
Jawohl.
E wie Erster. Denn.
Du meinst E wie Weltmeister oder E wie Sieger?
Genau, richtig. So wie das L in Hans Sapai für Gefahr steht.
Genau.
Die deutsche Gruppe, Philipp.
Ja.
Weder, also keiner der drei Länder, weil, sag ich dir ehrlich, ich fände alle drei spannend zum Urlaub machen.
Oh ja, glaube, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Das fände ich spannend, ja, da mal hinzufahren. Das ist das Erste. Das Zweite, jetzt will ich keinen gering schätzen. Und der Afrikameister ist sicherlich nicht gering zu schätzen. Mhm. So. Aber die Tage von Didier Drogba sind ja auch schon 2-3 Tage
alt. Genau. Yaya Touré spielt auch nicht mehr.
So. Wen hatten wir da noch? Das war auch so ein Flügelflitzer, glaube ich, von Arsenal und von...
Achso, Gervinho war das?
Gervinho, genau.
Genau.
Der ist auch schon 2-3 Tage nicht mehr da so im Spielen. So ist das. Also, nenn mir einen Spieler der Elfenbeinküste, wo du also sagst, der wird gefährlich.
Ich habe natürlich nachgeguckt.
Philipp, deswegen habe ich dich ja gefragt.
Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich muss aber auch sagen, das ist nicht das ganz oberste Regal. Ne? Also da hast du schon so ein bisschen recht. Also die goldene Generation um Drogba und vielleicht Yaya Touré und sein Bruder Kolo Touré, die sind vielleicht durch. Dennoch, Elfenbeinküste ist Afrikameister geworden. Ich glaube im letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe mal geguckt, was haben die so für Spieler? Wo können die uns gefährlich werden? Und auf den ersten Blick erstmal nein. liegt aber daran, dass zum Beispiel der Spieler mit dem höchsten Marktwert ist Usman Diomande.
Oh ja.
Der spielt, ist Innenverteidiger bei Sporting Lissabon. Mhm. Der ist, glaube ich, müsste um die 20 oder 21 sein, gilt als Riesentalent im europäischen Fußball. Also davon werdet ihr auf jeden Fall noch einiges hören. Und dann habe ich mir rausgesucht Evan Ndika. Der hat bei Frankfurt mal gespielt, spielt jetzt bei der Roma, ist auch Innenverteidiger. Das heißt, die Innenverteidigung bei der Elfenbeinküste, die werden auf jeden Fall Beton anrühren. Ne, da werden sie uns bestimmt defensiv vor einige Probleme stellen. Und dann habe ich mir noch einen Youngster rausgesucht mit dem höchsten Marktwert von 50 Millionen. Das ist Amad Diallo. Mhm. Der kommt aus der Nachwuchsmannschaft von Manchester United. Und ist, glaube ich, so halber Stammspieler. Also so der ab und zu startet er, ab und zu kommt er von der Bank.
Marktwert für 50 Millionen.
Und ja, der ist 18 oder 19. Ist ein Riesentalent, Flügelflitzer.
Okay.
Und ja, das war es dann auch schon. Aber bei den afrikanischen Mannschaften, wenn die irgendwie einen guten Tag haben, ne, oder irgendwie eine auf der Welle der Euphorie reiten, geht da natürlich was bei denen. Ne? Das haben wir bei Ghana öfter mal erlebt in vorigen Turnieren. Und man muss dazu sagen, die afrikanischen Mannschaften haben natürlich schon viel aufgeholt. Ne? Also im Vergleich vielleicht von 10 oder 20 Jahren in die Vergangenheit. Also ich habe keine Angst vor der Elfenbeinküste. Ne? So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, weil wenn man die Kader mal nebeneinander legt, sind wir natürlich deutlich überlegen auf dem Papier. Und deswegen sage ich auch, müssen wir die Elfenbeinküste eigentlich schlagen.
Dem gilt nicht viel hinzuzufügen. Die Côte d'Ivoire, denke ich, schon der mitstärkste Gegner in dieser Gruppe. Mhm. Mal so rein, um nochmal so einen anderen Side-Fact zu droppen. Alle die anderen drei Teams sind auf der Südhalbkugel dieser Welt zu verorten, glaube ich. Ecuador.
Ja, stimmt.
Müsste Süd wie Nord sein.
Ja, korrekt. Da sind wir wieder beim Geografie-Podcast.
Aber ja, wir müssen noch ein paar andere Facts droppen, weil, und das wird nicht so ganz unwichtig, wir im Süden der Halbkugel, Curaçao ist, glaube ich, sogar noch nördliche Halbkugel.
Ja.
Anyhow, also mein Ding geht gar nicht auf, hört mir nicht zu. Jetzt kennt ihr beide, Ecuador gehört noch dazu. Ecuador, muss ich dir ehrlich sagen, Philipp, ohne große Ahnung zu haben, wird von mir immer unglaublich disrespectful mit Kolumbien vertauscht.
Ja, man muss auch sagen, die Flaggen sind auch sind quasi ähnlich. Gleich, nur dass Ecuador da noch irgendein Wappentier oder irgendwie eine, was haben die da?
Ein Siegel oder sowas
ja. haben die da noch drauf. Ich sage, Ecuador ist für mich der stärkste Gegner.
Ja, bei Ecuador kenne ich nur einen Spieler, um das mit einzuschließen. Und das ist, glaube ich, Ener Valencia. heißt der so?
Ja, aber der spielt, ich glaube, der ist schon raus.
Der ist schon raus?
Ich glaube, der hat schon ein Alter erreicht.
Was?
Ja, aber ich kann ja andere. Inner
Valencia war
der nicht so? Kann ja andere Brecher nennen bei Ecuador. Allen voran Marktwert 120 Millionen. Moises Caicedo, ne, ist der Sechser von Chelsea, den sie vor 2 Jahren aus Brighton geholt haben für 120 Millionen.
Ja.
Dann einer aus meinem Team, Piero Hincapié, den die meisten von euch noch von Leverkusen kennen. Mhm. Der ist Innenverteidiger/Linksverteidiger. Und dann haben wir noch vom Champions-League-Sieger PSG William Pacho. Ich glaube, den hat PSG im letzten Sommer aus Frankfurt geholt.
Okay.
Na, also auch da mit 2 Innenverteidigern und Moises Caicedo als Sechser davor wird ecuadorianischer Beton angerührt.
Puh.
Und ich muss euch noch ein paar Side-Facts zu Ecuador nennen und auch darin begründet sich auch, warum das der stärkste Gegner ist für uns. Ecuador ist Zweiter geworden in der Quali-Gruppe in Südamerika. Mhm. Das ist aber keine Überraschung. Die sind immer stark. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen erfinden, das Land Ecuador liegt in den Anden und es liegt sehr hoch.
Ja.
Und das Stadion, in dem Ecuador seine Nationalmannschaften austrägt, ist, glaube ich, das höchstliegende Stadion in der Welt. Oder vielleicht das, weiß ich nicht, ja. eines der oder ernstzunehmenden Fußballnationen.
Das ist Stadio Rodrigo, meinst du, in Quito?
Genau.
Mhm. Der Paz Delgado mit über 2800 Metern über dem Meeresspiegel.
Und Ecuador gewinnt quasi jedes Heimspiel. Weil natürlich die Mannschaften, die da spielen müssen, aus Südamerika natürlich alle nicht so hoch liegen. Ne? Oder wenn dann Brasilien oder Argentinien da hinkommen mit ihren europäischen Stars, die alle irgendwo in Europa, 100 Meter über normal Null in der Regel spielen.
Ja.
Das heißt aber natürlich auch, dass die Ecuadorianer unheimlich gute Konditionen haben, ne? Weil die Luft ist dünner, da brauchst du eine bessere Kondition. Und das heißt, Ecuador ist sehr laufstark. Das heißt, die werden gegen uns bis zur letzten Sekunde laufen, 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 kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und da musst du schon, ich sag mal so, als Edeltechniker à la Würz oder Musiala wahrscheinlich ein bisschen einstecken.
Mhm.
Ne? Und deswegen sage ich, dass Ecuador, die sind fußballerisch bei weitem nicht so stark wie wir. Aber was so die Tugenden kämpfen und Laufstärke angeht, werden uns, glaube ich, die Ecuadorianer am stärksten fordern.
Das würde ich auch mal sagen. Also da vor denen habe ich tatsächlich auch ein bisschen Respekt.
Ja.
Vor wem ich gar keinen Respekt habe, ist Curaçao. Curaçao klingt für mich wie ein Drink. Und
ist ja auch einer.
Ja, Blue Curaçao. Blue Curaçao. Ja, so wie die Flagge.
Gehört in jeden zweiten Cocktail, ne? Oder gefühlt.
Spaß mit Flaggen, genau. Curaçao hat eine blasse Flagge mit einem orangenen, mit einem gelben Streifen und 2 kleinen Sternchen above. Ganz nett. Die Inseln sind bestimmt auch ganz nett, dass die überhaupt Fußball spielen, wusste ich nicht. Und jetzt sind die bei der WM dabei. Ja. Glückwunsch.
Zum ersten Mal übrigens, seit ihrer Geschichte.
Ja, das ist ja großartig.
Ja.
Wir sprachen darüber.
Genau.
Und jetzt, müssen die gegen Deutschland bestehen.
Ja.
In der Gruppe E. Also, ich weiß nicht, willst du was zu Curaçao sagen? Haben die 11 Spieler?
Mit Sicherheit. Wenn nicht, ich wäre noch bereit, eine zweite Staatsangehörigkeit anzunehmen.
Wie heißt denn der Bürger von Curaçao? Wie würde man sich nennen? Ist das dann ein Curaçaoin?
Curaçaoense? Keine Ahnung. Ist mir egal. Also, wie gesagt, also zweite Staatsbürgerschaft würde ich nehmen für ein Jahr. Curaçao. Spaß beiseite. Curaçao ist Platz 82 der Weltrangliste. Also es sind ja weniger als 82 Teams gefühlt sind 82 Teams bei der Weltmeisterschaft. Also Curaçao auch nach Weltrangliste, würde ich mal sagen, ohne geguckt zu haben, aber glaube ich von der Platzierung her das schlechteste Team bei der WM. Und ich glaube, die werden wir komplett Maß nehmen.
Mhm.
Und dann wird das nämlich so ein Vibe wie, war das 2002 in Brasilien, als wir gegen Saudi-Arabien 8-0 gewonnen haben? Ich glaube, das war 2002, ne?
Als wir was gemacht haben?
Gegen Saudi-Arabien 8-0 gewonnen haben.
Oh, das kann sowas sein. In der Gruppenphase. Ne?
Und das wird nämlich so ein Spiel werden. Ob wir 8-0 gewinnen, sei dahingestellt. Aber das ist eigentlich das Gute. Wir spielen am 14. Juni gegen Curaçao. Das ist das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar um 19 Uhr deutscher Zeit. Spielen wir gegen Curaçao.
Das ist gut.
Und das wird ein guter Einstieg für uns. Die werden wir dominieren. Da werden wir bestimmt 3-4-5-0 gewinnen.
Guter Motivationsgegner.
Und das ist ein guter Motivationsgegner und es gibt halt auch schon 3 Punkte dafür, ne? Gut, ja. Schlechtes Zeichen ist, dass alle gegen die gewinnen werden, deswegen kannst du es eigentlich gleich wieder löschen. Aber es ist so, glaube ich, für den Vibe und für das erste Erfolgserlebnis ist es, glaube ich, wichtig, weil natürlich Elfenbeinküste und Ecuador natürlich logischerweise dann das andere Spiel bestreiten und die sich natürlich dann schon gegenseitig Punkte wegnehmen.
Gut. Ja, das aber heißt, das, die werden ja auch, wie du richtig sagst, gegen alle gewinnen, verlieren, wie auch immer.
Genau.
Aber, und dadurch, dass es das erste Spiel ist, sagst du, ne?
Genau, wir spielen als erstes gegen die und ich glaube, das wird unser Vorteil sein.
Ja, kann auch ein Nachteil sein. Die Curaçaoer, ich weiß es nicht, ist auch egal. Die Staatsbürger Curaçaos, die Fußballer Curaçaos,
ja.
Haben dann auch noch volle Energie, volle Laufleistung. Andersrum unsere auch.
Ja,
genau. Wir könnten die maßlos unterschätzen, die könnten Lucky
ja.
Punch landen.
Ja.
Dann steht es in der 17. Minute 1:0 für Curaçao.
Und wir laufen
und
die anderen hinten.
Genau, hinterher. Die stellen sich dann wie die verrückt hinten rein, werden das aufgrund von Qualität nicht richtig gut hinbekommen, da über 90 Minuten zu verteidigen, aber über 60 geht immer. Eine Stunde irgendwie alles reinschmeißen geht.
Ja.
Und dann steht es irgendwann 1:1. Und dann ist natürlich so ein bisschen der Will noch nicht gebrochen, weil den Punkt haben sie dann noch.
Mhm.
Und dann gehst du vielleicht mit, wenn du richtig Glück hast, einen 2:1 aus dem Spiel, wenn du in der Nachspielzeit noch irgendwie im Kopf drin hältst.
So wird es aber nicht laufen.
Ja, ich so hoffe auch nicht, laufen. Aber naja,
na.
Wir wissen es nicht.
Also vielleicht noch zu dem Spiel ein kleiner Side-Fact. Das ist 12 Uhr Ortszeit in Houston, Texas.
Schön.
Ist aber egal. Denn ihr kennt es aus der NFL.
Klimatisiertes Stadion.
Das Stadion hat ein Dach, das kann man zumachen und ist klimatisiert.
Ja.
Das heißt, draußen sind vielleicht 45 Grad, ist aber dann für die Spieler drin egal, weil es ist klimatisiert. Das heißt, da haben die Curaçaoenser tatsächlich keinen Wettervorteil. Dann haben wir das nächste Spiel am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste um 22 Uhr deutscher Zeit. Können wir schön Party machen. Das ist, glaube ich, ein Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht, der 20. Juni, in Toronto. Und ich kenne mich jetzt mit Erdkunde so ein bisschen aus und ich sage mal, in Toronto sind es keine 40 Grad. Und ich glaube, nee. In Toronto werden es auch keine 30 Grad sein. Von daher ist es, glaube ich, klimatisch eine gute Sache. Und dann spielen wir am 25. Juni gegen Ecuador um 22 Uhr deutscher Zeit. Also auch so semi. Aber finde ich immerhin noch erträglich und zwar in New Jersey. Und damit ist gemeint das MetLife Stadium der New York Giants und New York Jets, was tatsächlich einfach, also offiziell ist das der Austragungsort New York, dort wird auch das Finale stattfinden.
Ja.
Aber das Stadion ist halt eine halbe Autostunde von Manhattan entfernt. Es steht in New Jersey.
In East Rutherford.
Steht es nämlich, ja, genau.
Genau.
Ist total scheiße. aber über die Stadien können wir vielleicht nochmal, wenn es soweit ist, bei der WM sprechen. Das sind nämlich alles Mogelpackungen mit den Spielorten. Von daher ist das da sicherlich nochmal eine Folge wert. Und Kai, jetzt müssen wir mal gucken, gegen wen spielen wir denn überhaupt? Wir werden ja Erster, ne? Das glaube ich, kann ich jetzt schon mal ausrufen.
Ah ja, im Dingsy-Tree, ne?
Und ich habe jetzt schon mal geguckt, dann gibt es die Runde der letzten 32, da gehen wir aber schnell drüber hinweg. Weil wir spielen gegen den Dritten der Gruppe A, B, C, D oder F. Also je nachdem, wie dann, also welcher dieser, ne, also es kommt dann so ein bisschen drauf an.
Den Dritten der Gruppe A, B, C, D oder F.
Genau, also das, dann kommt es drauf an, wie gut die sind, ne? Also welche Gruppendritte dann weiterkommen, weil es kommen nicht alle Gruppendritten weiter, sondern da geht es dann nach Punkten oder Toren. Und das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das hier in so einem Podcast irgendwie für euch auseinander zu klamüsern. Interessant wird, weil das gewinnen wir logischerweise auch. In Runde, dann im Spiel der letzten 16, ist dann das beste Team, auf das wir treffen können, sind die Holländer.
Oh.
Ne, das heißt, da gibt es schon mal.
Ach so, weil es A, B, C, D oder F eben entsprechend.
Genau, also es gibt einen Turnierbaum und der Turnierbaum ist sozusagen halbiert.
Die Brasilianer könnten noch kommen.
Ja, nee, wir gewinnen ja gegen Holland und dann spielen wir im Viertelfinale gegen Brasilien.
Also A, B, C, D oder F.
Ne? Genau.
Ja. Sehr gut, wir dodgen halt die Gruppen G, H, I, J, K, L. Und da sind solche Nationen drin wie Spanien, England, Frankreich,
genau,
Argentinien.
Genau, das ist sozusagen Spanien, Argentinien können wir erst im Finale treffen.
Genau. Ja, und England und Portugal?
Genau, also wir gewinnen ja gegen Brasilien, gewinnen wir ja im Viertelfinale.
Ja.
Dann treffen wir im Halbfinale.
Ach, es gibt noch eine Finalstufe mehr wieder, ne?
Genau, dann treffen wir uns im Halbfinale gegen Frankreich oder England.
Mhm.
weil Frankreich oder England dann im Viertelfinale wahrscheinlich selber aufeinandertreffen könnte. Also das heißt für uns, die Holländer ist, glaube ich, machbar in Runde 16. Dann im Viertelfinale, Brasilien ist auch machbar. Die sind immer noch nicht so stark wie in den guten alten Zeiten. So, das heißt, wir kriegen dann den ersten richtig dicken Kracher im Halbfinale, Frankreich oder England.
Dann lass uns hoffen, dass es
ne? Das so, und dann können natürlich Spanien, Portugal oder Argentinien dann erst im Finale. Ne, das heißt, ich will nicht sagen, wir haben einen leichten Baum, um Gottes Willen, das will ich natürlich nicht sagen. Aber wenn es alles so läuft, also wenn die Favoriten sich in allen Gruppen durchsetzen,
ja.
Dann treffen wir erst auf Holland, dann Brasilien, dann Frankreich oder England.
Trotzdem ganz schön der Brecher. Ne? Also das ist anders als Algerien 2014.
Ja, müssen wir mal gucken, wen wir dann kriegen in der Runde der letzten 32. Ne? Mhm. Es kann natürlich auch so sein, dass wenn ein Favorit irgendwie schlechte Tage erwischt, dass das dann stimmt. Ein Favorit Dritter wird und dass wir dann gegen den spielen müssen. Aber ich sag mal, es hätte schlimmer kommen können.
Ja, ne? Ja, du hättest auch schon viel früher
große Nationen bekommen. Du hättest auch früher Nationen schon dicken Brocken kriegen können. Und von daher, ich sag mal, also Holland und Brasilien packen wir, wenn wir gute Tage haben. Und dann ist im Halbfinale halt, ja, dann musst du im Halbfinale halt dann auch
ja,
mal.
Ja, musst du halt mal deliveren dann
musst auch. Du halt auch mal machen, ne?
Nee, so ist das. Okay, dann haben wir uns die deutsche Gruppe angeguckt. Ich will gar nicht groß andere Gruppen mit angucken, weil es sieht immer ziemlich ähnlich aus. Was mir so aufgefallen ist beim Drüberschauen, also nur ein paar Fortschritte, ich will nicht ja. Angucken. So richtig spannende Gruppen ist Gruppe I für mich. Das liegt aber eigentlich nur an einem Team und einem Typen. An Frankreich und Norwegen. Und bei Norwegen interessiert mich eigentlich nur Haaland.
Und Ødegaard natürlich.
Ja gut, und Martin Ødegaard.
Muss ich jetzt
sagen. Da bin ich gespannt, wie das läuft, Spiel. England gegen Kroatien spielt in Gruppe L.
Ja, das ist auch ein starkes Spiel. Und Kai, wir müssen gucken, wer sich aus Europa noch in den Playoffs durchsetzt. Ne?
Ja, stimmt.
Also wenn wir sagen, okay, Italien schafft es durch die Playoffs, ne, dann wird es sicherlich nochmal interessant, in welche Gruppe dann Italien kommt. Weil Italien ist noch ein, ich will nicht sagen Brocken, aber schon ein renommiertes europäisches Team, die dann auch eine Gruppe zu einer Todesgruppe machen könnten.
Ich suche gerade nach Italien hier in den. Ach, da, Kanada, Katar und Schweiz.
Ja, okay.
In die Gruppe kann Italien rein.
Okay, dann ziehe ich zurück.
Ja. Ist es ich hoffe auf Bosnien, die dazukommen. Dann ist die Gruppe Bosnien, Katar, Schweiz und
ja, okay.
Kanada.
Die Wildcard-Gruppe.
Ja. Das ist nix. Das ist irrelevant. So, interessant könnte werden Schweden noch in die Gruppe Niederlande, Japan, Tunesien.
Oh, dann, ja, das ist eine schöne Gruppe. Weil die alle ungefähr gleich stark sind.
Genau, richtig.
Ne? Und weil die aber auch mittlerweile auf einem guten Niveau sind.
Die ist total gemixt. Ja, gut, alles andere. Wie gesagt, das tut mir wirklich fürchterlich leid. Auch in den Vorrunden ist es leider wirklich auch belanglos. Ein Vorrundenspiel hingegen, Philipp.
Ah ja, da müssen wir unbedingt noch drüber reden.
Eines sollten wir dringend drüber reden, ja. Weil ich den Einwurf von einem Zuhörer definitiv sehr berechtigt finde.
Ja.
Was passiert am 26. Juni?
Ah ja, müssen wir ein bisschen ausholen.
Ja, fangen wir vorne also, an.
Es geht um das Spiel am 26. Juni, das findet in Seattle statt.
Mhm.
Das ist schon lange klar, ne? Also die Stadien und die Termine sind schon lange fix, bevor die Auslosung in der letzten Woche stattgefunden hat.
Jo.
So, und Seattle, ne? Also im Bundesstaat Washington, also ganz oben im Nordwesten Amerikas, ist ein sehr progressiver Bundesstaat und Seattle ist eine sehr, sehr progressive Stadt.
Ja.
Und so die Einheimischen und die Stadt und der Bundesstaat und so haben einfach gesagt, okay, komm, lass uns ein Zeichen setzen. Dieses Spiel am 26. Juni wird das sogenannte Pride-Match. Ne? Also Pride im Sinne von Stolz, ne? Also Regenbogenfarben, queer, also das ganze Pride sozusagen unter dem Motto Pride.
LGBTQI+.
Genau,
Pride, ja.
Genau. Mhm. So, und man muss ja sagen, das Schicksal ist ja ironisch. Ne? Also ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon längst mitbekommen. Aber natürlich wird dann da ein Match hingelost, das natürlich komplett für Minderheitenrechte steht. Und für Progressivität und für westliche Werte.
Ja.
Kai, wer spielt da?
Das kannst du keinem erklären. Ja, naja, gut. Ich glaube, die Jungs aus Ägypten und dem Iran haben große Freude am Pride und an LGBTQI+. Das sind hochgereichte Werte in der Islamischen Republik Iran.
Ja.
Ich hatte ein bisschen die Hoffnung auf Katar und Saudi-Arabien oder die USA selbst.
Ja, das wäre auch nett geworden.
Ne? Hätte ich auch richtig gut gefunden. Es ist, Philipp, was soll man dazu sagen?
Ja, es ist.
Das ist einfach Geschichten, die nur eine Auslosung schreiben kann, die dann so alle Peace Prizes und alle Bemühungen komplett konterkarieren. Und das, was ich eigentlich dann noch viel schöner finde, ist die Doppelmoral, die danach folgt, nach der Auslosung. Die klagen jetzt, Philipp, oder?
Ja, die haben bei der, also Klagen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also kein Gericht der Welt verhandelt so ein Gedöns, aber die haben bei der FIFA Einspruch eingelegt, nicht gegen die Auslosung, ne, oder nicht gegen den Spielort an sich, sondern die wollen einfach nicht, dass das das Pride-Match ist. Also die wollen einfach, dass das Spiel einfach nur ein Spiel der WM ist und nicht unter irgendwie besonderen Vorzeichen steht und nicht, dass da über Regenbogenflaggen und LGBTIQ+ und so ein Kram da überall rumhängt. Wo ich immer auch so denke, so, seid ihr zum Fußballspielen da oder habt ihr noch irgendwie eine andere Botschaft dabei? Ne?
Mission dabei,
Das ist schon echt, echt wild. Aber da sieht man mal, Fußball ist eben schon lange kein Sport mehr, ne?
Nicht nur, nein, nicht nur. Und mit dieser Anekdote verlassen wir wieder den World Cup und all seine Irrungen und Wirrungen. Ich bin immer ganz dazu geneigt, immer wieder die Analogie zum Club-WC zu ziehen.
Es hat so die Züge, ne?
Ja, ne? Es wird immer bullshittiger, es wird immer unsinniger. Und jetzt kann man sich darüber beschweren, Korruption in der FIFA und in so einem Sportverband und irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ich muss ehrlich sagen, mir hat Sepp Blatter gut gefallen. Sepp Blatter hat keine großen Statuen und Preise vergeben. Du
meinst so rückblickend?
So retrospektiv, wenn ich da so drauf gucke, war das auch alles sehr falsch. Aber es war alles weniger slapstickig falsch. Und ich habe das Gefühl, dass Gianni Infantino mit der FIFA oder auch dem Fußball international so eines macht. Also das Interesse am Fußball selber hat er nicht. So, ihn interessiert der Sport gar nicht, so würde ich mal so behaupten. Ich glaube, Gianni Infantino hat vor allen Dingen großes Interesse daran, A, Geld zu machen, B, sich anzubiedern bei den großen, den großen Führern dieser Welt, um es mal allgemein zu sprechen. Und dann verteilst du halt auch Peace Prizes, du verkaufst irgendwelche oder verteilst irgendwelche Pride-Spiele, damit du irgendwo deine eigenen Werte hochhältst, zumindest für dieses eine Spiel von wie vielen Spielen insgesamt?
Ich weiß es
so,
nicht, wie viele.
Also
es sind viele.
Tausenden, nicht von tausenden Spielen, aber von sicherlich über 100 Spielen. Hast du dann da eins, was ein Pride-Match ist, wo du dir auch denkst, das hätte, ja, gut, großartig. Das ist alles so Makulatur und da muss man ehrlich überlegen, wenn man jetzt richtig hart ist, Philipp. Ich meine, wir werden die WM gucken,
natürlich,
egal was kommt. Aber
allein für euch, damit ihr auf dem Laufenden seid.
Dass man dem Verein, also der FIFA irgendwie überhaupt noch was glaubt, dass man dem überhaupt was glaubt, dass Leute tatsächlich sich veralbern lassen und sagen, ja, das ist ausgelost worden mit der WM. Ja, war mit Stimmen und so, wir haben abgestimmt. Es war official, so dass man sagt, wir haben eine Nominee mit Trump und den haben wir jetzt geehrt für einen Peace Prize. Wer waren die Jury? Ja, wissen wir nicht. Gibt's nicht. War Gianni Infantino.
Die war hochkarätig einköpfig besetzt.
Die waren sich sehr schnell einig.
Ja.
Also.
Und Trump hat sich gegen eine Vielzahl von guten Kandidaten durchgesetzt nach langem Beraten.
So ist das. So ist das bei solchen Prizes, die beliebt sind, die ausgelobt werden. Ich sage dir ehrlich, ich glaube, diesen Nobel Priest oder diesen Prize gibt es nächstes Mal noch. Einmal noch. Und im Zweifel, wir hatten schon gewitzelt, geht der wieder an Trump.
Klar.
Back to back, einfach damit man den Jungen in Ruhe stellt. Und danach wird das Ding wieder eingestampft. Ist nicht das Metall wert, aus dem es ist.
Der Preis wird wieder rausgeholt, wenn dann in Saudi-Arabien die WM ist, ne?
Richtig, dann gibt es wieder nicht einen Peace Prize, sondern der wird umbenannt für Menschenrechte oder so.
Genau, Minderheitenrechte oder sowas, genau.
Ach, das ist alles ketzerisch. Ne. Philipp, wir schließen das Kapitel WM.
Ja, wir hören uns zur WM wieder im März, wenn die Playoffs durch sind.
Ja, spätestens dann.
Dann auf jeden Fall wieder WM und dann natürlich im Sommer. Aber bis dahin ruhig bleiben, cool bleiben. Vereinssport gibt es ja immer.
Ein bisschen Blue Curaçao trinken.
Genau.
Philipp, und vom hochklassigen internationalen Fußball,
ja,
zum hochklassigen
internationalen Fußball,
ja. auf Clubebene.
Genau.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
So ist es.
Wir beenden jetzt gerade noch gar nichts, aber voraussichtlich, dass die Staffel 1, und um eine Staffel zu beenden, sollte man sich Zwischenstände angucken.
Genau.
Ja. So wie bei jeder guten vorletzten Folge fasst man nochmal das Geschehen zusammen. Das
so
Geschehen gereicht zum Höhepunkt.
Jawohl.
Und Philipp, den Höhepunkt, den hat Arsenal definitiv erreicht in dieser Zeit.
Ja.
Mit 18 Punkten erster. Und da wir ein deutschsprachiger Podcast sind, wollen wir uns aber vor allem die deutschen Teams angucken, weil ich meine, für 36 Teams sich anzuschauen für die Champions League macht, glaube ich, wenig Sinn.
Ist eine viel, ne?
Abendfüllende Veranstaltung.
Ja.
Wir gucken uns mal vier an. Arsenal vorweg, da steigt man aber auch schon direkt ins deutsche Theme ein.
So ist es.
Denn 6 Spiele sind gespielt,
ja,
in der Champions League.
Ja.
Und es gibt nur ein Team, was alle gewonnen hat, das ist, sind deine Kollegen.
Das sind meine Kollegen.
Die Gunners.
Schön wäre es, wenn es wirklich meine Kollegen wären.
Ja, also, es wäre wirklich schön, ja. Aber zumindest deine
meine Jungs.
Deine Idole. Und dann gibt es dann auch wiederum nur ein Team, was fast alle Spiele gewonnen hat und gegen,
genau,
das Team, was alle Spiele gewonnen hat,
genau,
eins verloren hat.
Ja.
Das ist der FC Bayern München. Mit 15 Punkten, 18 Toren und 7 Gegentreffern in der Champions League, was nicht so wenig ist, wenn man sich die Defensive von deinen Gunners anguckt.
Einem Gegentor.
Einem Gegentor.
Gegen die Bayern.
Lennart Kahl,
der 17-Jährige.
Mhm. So. Heißt, alle Spiele gewonnen, bis auf das gegen Arsenal, stehen mit 15 Punkten auf Tabellenplatz 2 in der Champions League. Was kann man sich dafür kaufen, Philipp?
Erstmal gar nichts, denn gut, du hast gesagt, die sind noch nicht durch. Es sind 6 von 8 Spielen sind gespielt, aber die nächsten beiden Spiele sind dann im Januar und Februar des nächsten Jahres. Deswegen für euch hier ein kleiner Zwischenstand. Wir haben auch schon öfter mal drüber gesprochen, die ersten 8 in der Champions League, in der Liga-Phase, kommen direkt weiter und Platz, jetzt muss ich rechnen, Platz 9 bis Platz
24
ist,
ab 25 ist raus.
Genau, spielen nochmal gegeneinander, um dann gegen die ersten 8 ins 16-Finale sozusagen einzuziehen.
Mhm.
Das heißt, wenn ich unter die ersten 8 komme, spare ich mir 2 Spiele und eine K.O.-Runde. Deswegen ist es natürlich wichtig, unter die ersten 8 zu kommen. Du hast recht, Bayern, Platz 2, 15 Punkte, alles in Butter sozusagen. Spielen jetzt auch noch zu Hause gegen Saint-Gilloise.
Ja.
Und dann
auf 27 gelistet, aktuell 2 Spiele gewonnen.
Genau,
4
und
verloren.
Und dann das letzte Spiel in Eindhoven bei der PSV. Also da sollte nichts mehr schief gehen. Das heißt, Bayern, sollte Arsenal auch die nächsten Spiele gewinnen, bleibt Bayern Zweiter. Also da ist alles in Butter. Keine Probleme. Dann, Kai, und jetzt wird es interessant, kommen wir zum BVB.
Kommen wir zu den Problemen.
Die sind Platz 10. Das heißt, 2 Plätze außerhalb der des Paradieses.
Ein hinter Liverpool, genau.
Ne, mit 11 Punkten. So, und jetzt wird es problematisch. Sie müssen noch in Tottenham spielen und zu Hause gegen Inter Mailand.
Ah, das könnten schwierige Spiele werden, ja.
Und da alle anderen ja auch Spiele haben, müssten sie da, ich sag mal, müssten sie schon 4 Punkte holen, damit sie vielleicht noch auf Platz 8 vorrücken, weil Inter ist auch gut platziert. Und da wird es auf jeden Fall für den BVB spannend. Aber ich glaube, der BVB sollte auf jeden Fall in die Top 24, sollten sie drinbleiben. Da, glaube ich, kommen dann also Bayern und der BVB auf jeden Fall weiter.
Schon machbar dann, ja.
Kritisch, Kai, wird Leverkusen.
Ja, Leverkusen bewegt sich aktuell auf dem Tabellenplatz 20. Oder richtig? Ja.
Genau, Platz 20 mit 9 Punkten. Das sind zwar nur 2 Punkte weniger als Dortmund.
Aber da sind viele Teams zwischen. Unter anderem der FC Barcelona.
Genau, aber es sind 10 Plätze sozusagen. Das heißt, ihr merkt schon, dass das Mittelfeld ist total eng.
Ja.
Und Leverkusen muss jetzt noch nach Piräus gegen Olympiakos,
genau,
und zu Hause gegen Villarreal.
Villarreal, aber auch enorm schlecht diese Saison.
Ja, die sind wie letzter oder vorletzter.
Vorletzter, genau. Und Olympiakos auf 29 hat das letzte Spiel gewonnen, aber hat da große Probleme.
Genau, das heißt, wir drücken natürlich Leverkusen auch die Daumen. Im Moment sind sie noch drin mit Platz 20.
Ja.
Aber Olympiakos und Villarreal, das gelbe U-Boot, ist machbar für Leverkusen. Deswegen sage ich auch einfach mal, Leverkusen kommt auch weiter.
Kommt auf jeden Fall weiter. Die Frage ist, was Dino Topmüller macht bei den Frankfurtern. Die Frankfurter in der Saison, in der Liga auch mal so, aber eher stabil.
Ja.
In der Champions League
so gar nicht.
Häufig Schießbude. Und das sieht man auch in der Statistik. 8 geschossene Tore bei 16 Gegentoren.
Ja.
Spricht eben eine eindeutige Sprache. Ein Sieg, ein Unentschieden, 4 Niederlagen. Nee, gar nicht wahr. Ein Sieg, doch. Ein Sieg, ein Unentschieden,
genau.
4 Niederlagen. Spricht auch eine
Der Sieg klare Sprache. Gegen Galatasaray geholt. Gleich im ersten Spiel.
Stimmt, zu Hause.
Wo es ja hieß, Gala hat ein 5. Heimspiel in Frankfurt. Danach dann nur noch ein Unentschieden geholt. Spielen jetzt noch bei Karabakh.
Mhm, in der Türkei.
Ne, das ist, nee, warte, nee, Karabakh ist. Oder?
Nee, da hat sich schon mal der gemacht, den Fehler.
Karabakh Akdam, das ist, oh Gott, hier, Bergkarabach, was ist denn das?
Aserbaidschan?
Das ist Aserbaidschan, genau. Mhm. Das ist der Vertreter aus Aserbaidschan. Und dann zu Hause gegen Tottenham.
Mit dem Aserbaidschan, Karabakh mit dem Trainer Gurbanov Gurban.
Ja, so.
Schön, ja.
Da sind wir ja,
wieder. Ja, genau.
Sowas gibt es auch nur im Fußball.
Frankfurt gegen Karabakh. Man könnte meinen, es sollte ein easy Ding sein. Karabakh vor Frankfurt, aktuell auf Platz 22.
Genau.
Und dann zum Schluss Tottenham natürlich auch vor Frankfurt. Enttäuschung, wenn ich da so reinschaue, auf den letzten 10 Plätzen ist Frankfurt auf jeden Fall für mich, aber auch Ajax Amsterdam.
Ja, Ajax Amsterdam hat ja nichts auf die Kette gekriegt. Nee. Ich glaube, die haben jetzt ein Spiel gewonnen, tatsächlich glaube ich gegen Karabakh sogar.
Ja,
ich glaube,
ein Spiel haben sie gewonnen.
Die haben jetzt gegen Karabakh sogar in Karabakh gewonnen.
Die sind maximal unter Potenzial, Bilbao mit Nico Williams ebenso.
Ja. Auch enttäuschend, genau.
Benfica Lissabon auch auf Platz 25 am Kämpfen um die überhaupt die weitere Teilnahme. Andersrum, wenn man das mal umdreht, wer sind die Überraschungen? Eigentlich nicht wirklich eine.
Nee.
Galatasaray irgendwo mit oben bei, aber ist ein 3-Sieg-3-Niederlagen eine Überraschung. Bei Barcelona auch eher schlecht.
Genau, Barcelona
ist vielleicht so als
absolutes Spitzenteam vielleicht.
Man City wieder on top.
Liverpool ist auch nicht da, wo man sie eigentlich...
Ja. Haben eine schwere Saison, ne?
Hinwetten würden, aber bei denen ist auch der Wurm drin.
Ja.
Ne, Real auch nicht ganz oben, aber Real auch im Soll, ne? Platz 7.
Ja.
Also ich meine, klar, oben unter den Top 8 oder Top 10 ist es halt, sind halt die Top-Teams, ne? Und sind halt nicht alle Top-Teams, weil sonst wären es halt die Top 15.
Ja.
Ne? Also von daher, es wird auf jeden Fall das eine oder andere Top-Team erwischen, was eben nicht unter die ersten 8 kommt. Aber man kann schon sagen, der Trend wie im letzten Jahr zeichnet sich ab. Also die ersten 8 sind dann auch die Top 8 sozusagen. Also da sind dann auch einfach dann wieder die besten Mannschaften dabei. Da gibt es jetzt nicht wirklich Überraschungen.
Wenn wir jetzt nach Überraschungen schauen, dann muss man sich ganz häufig nicht in der Champions League umschauen, da spielen die Besten der Besten, sondern vielleicht um die Zweitbesten der Besten in der Europa League, die wir uns auch nochmal angucken wollen.
Ja.
Und da sieht es für die deutschen Teams, ja, also sie sind dabei, sie spielen auch nicht ganz unerfolgreich mit, haben auch Vertreter unter den Top 10. Wollen wir mal anfangen mit dem ersten, Olympique Lyon, kein deutsches Team, aber dominiert hier die Europa League zusammen mit Midtjylland, mit den Dänen, mit 5 gewonnenen und einem 5 gewonnenen Spielen, einer Niederlage nicht außen vor zu lassen, ist Aston Villa. Alle gleich, punktgleich, 5 Spiele gewonnen, 1 verloren. Beste Tordifferenz, aber die Franzosen. Dann passiert um einen Punkt nichts, bis Freiburg dazu kommt mit 14 Punkten. 4 Spiele gewonnen, 2 unentschieden gespielt, keins verloren international. Auch das muss man für eine der erfolgreichsten internationalen Saisons der Freiburger, glaube ich, bisher werden.
Mit Sicherheit. Wenn nicht sogar die erfolgreichste Saison.
Das läuft sehr, sehr stabil
In Kai, den Spielen. Ich grätsche jetzt weg.
Ja.
Es kann sogar richtig gut für Freiburg noch werden, denn sie spielen noch zu Hause gegen Tel Aviv.
Mhm.
Das müsste eigentlich als deutsche Bundesligamannschaft ist Tel Aviv machbar, so aus sportlicher Sicht. Und dann müssen sie noch nach Lille. Ne, und Lille ist ja in der Tabelle hinter Freiburg. Ja,
auf dem Platz 20, ne,
Platz 20.
Tel Aviv auf 35 ist von 36, so, also wahrscheinlich, dass das gewonnen wird.
Und ich glaube, ich kann jetzt einfach mal behaupten, dass Freiburg kein Spiel verlieren wird. Und auch hier würde ich sagen, gegen Tel Aviv gewinnen sie. Und wenn sie gegen Lille von mir aus ein Unentschieden holen, dann, ich sag mal, Top 5, Top 6, also auf jeden Fall Top 8. Das ist für Freiburg auf jeden Fall machbar.
Denn derjenige, der dann noch in die Top 8 möchte und da drängt, weil er auch Spiele gewinnt, sind die Stuttgarter. Auf Platz 9 entsprechend. Letztes Spiel der Stuttgarter, meine ich, gewonnen worden. Ja, 4-1 gegen Tel Aviv, genau.
Genau, das war gestern. Also wir nehmen auf dem Freitag, am 12. nehmen wir auf. Ne? Also die sechsten Spieltage sind alle jetzt gestern und vorgestern durch.
Aber das Endprogramm für Stuttgart vermeintlich noch knackig?
Jein, jein. Also sie müssen in die ewige Stadt nach Rom gegen die AS, spielen dann aber im letzten Spiel zu Hause gegen die Young Boys aus Bern.
Ja.
Sozusagen ein Derby ist es natürlich nicht, aber es ist um die Ecke. Und gegen Rom wird es schwierig.
Direkt dahinter, punktgleich, nächstes Spiel.
Genau, und ich glaube, da wird es halt drum gehen, in die Top 8 zu kommen. Also gegen die Young Boys werden sie gewinnen zu Hause. Aber in Rom müssen sie auf jeden Fall bestehen, weil ich glaube, wenn sie in Rom nicht gewinnen, dann wird es, glaube ich, schwer mit der Top 8. Aber gegen die Young Boys werden sie gewinnen. Und ich glaube, wir können sagen, sowohl Freiburg als auch Stuttgart werden unter die Top 24 kommen, sodass die dann auf jeden Fall weiter sind.
Das denke ich auch, genau.
Ja, und dann für Stuttgart mit ein bisschen Losglück kommen sie dann auch ins 16. Finale.
Was mich natürlich stark enttäuscht als großer Fan unserer Go-Ahead-Eagles-Devent.
Ja.
Die laufen leider unter dem Platz 28 aktuell. Schade. Also da geht noch was. Der Trainer von Wolfsburg, ehemals Go-Ahead Eagles Trainer und Pokalsieger mit denen. Ich weiß nicht, haben sie den schon entlassen? Haben die Wolfsburger ihn schon entlassen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube noch nicht.
Noch nicht. Also da läuft es gar nicht, weder beim Trainer noch bei der Mannschaft. Da muss man vielleicht sich wieder zurückbesinnen und mal wieder zusammenführen, mal wieder einen Pokal gewinnen.
Ja.
Wer in der Europa League noch ein bisschen enttäuscht, in meinen Augen, ist Dynamo Zagreb, die jahrelang ja nun Champions League gespielt haben und jetzt nicht mal unter die Top 24 gerade kommen. Wir hatten ein großes Derby schon mal gehabt, das Old Firm, Celtic gegen die Rangers.
Genau.
Die Rangers auf Platz 33 abgeschlagen, Celtic gerade auf 24. Also in Schottland, da ist keine Partystimmung. Ansonsten, als Überraschung werten würde ich, und jetzt muss ich selber schauen, was das für ein Land ist, der Verein wird geführt als Trainer seit 2025 von keinem Geringeren als Robbie Keane.
Oha, ja, Legende.
Sie spielen in der FIS-Liga oder in der Magyar Kupa und ich glaube, das ist ein...
Magyar, das könnte Ungarn sein.
Ungar, genau. Ja. Ferencváros. Ferencváros, danke.
Das ist Budapest. Ungarn, ja, genau.
Genau, mit 14 Punkten hinter Freiburg, habe ich noch nie gehört, diesen Verein, spielen aber und in den Top 8.
Die werden vermutlich ungarischer Meister geworden sein, sind wahrscheinlich in der Champions League Quali dann rausgeflogen und spielen dann Euroleague. Aber ja, ist Ferencváros seit ein, zwei Jahren mit dabei. Also da ist auf jeden Fall, läuft bei denen.
Ja, genau. Also insofern, da ist noch nicht so viel entschieden. Die Top 8 teilen sich von 15, 14 und 13 Punkten auf. Drei haben 14 Punkte, drei haben 15, zwei haben 13 Punkte. Das sind zwei Portugiesen, Porto und Braga. Insofern, das könnte noch sehr spannend werden, wie sich da noch die Top 8 mischen in den letzten beiden Spielen. Aber Philipp,
ja,
jetzt ist es natürlich nicht nur die Champions League und es ist nicht nur die Europa League, weil der Fußball, ne,
ja,
der muss rollen.
Es hört einfach nicht auf.
Es hört einfach nicht auf, um es hier mit der DAZN-Werbung, glaube ich, mal zu nehmen.
Oh Gott.
Fußball immer zu jeder Zeit, jede Sekunde, es hört nicht auf. Denn die Conference League
gibt's. So ist es,
Philipp.
Ja.
Wie sieht's da aus?
Also in der Conference League haben wir nur einen Vertreter. Das ist der FSV Mainz 05.
Tja.
Die, lass mich lügen, Sechster geworden sind in der Bundesliga im letzten Jahr.
Ja, knapp da reingerutscht.
Und deshalb in der Conference League spielen.
Siebte, ne?
Da sieht's, nee, Sechster.
Ich glaube Pokal Sechster. Oder und was?
Stuttgart ist über den DFB-Pokal reingekommen, Europa League.
Das kommt hin.
Genau, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Die Conference League läuft ein bisschen anders als die Champions League und die Europa League. Dort gibt es nur 6 Spieltage.
Ja.
Und die haben auch erst 5. Und da ist eben der letzte Spieltag, der 6. Spieltag ist am 18.12., also nächsten Donnerstag.
Dieses Jahr noch, ne?
Und dann sind die nämlich durch mit ihrer Gruppenphase. Warum das so ist, frag mich bitte nicht.
Es bei gleicher Anzahl an Teams, ne? Genau, also die haben 36 Teams,
genau, die spielen aber nur 6. Genau, warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Mainz 05 ist dabei und ich sag mal, es sieht okay gut aus. Ne, Platz 8 mit 10 Punkten und sie spielen jetzt noch am 18. gegen Samsunspor. Ich glaube, das ist ein türkischer Verein,
ja,
glaube ich.
Ja.
Ich sag mal, also wer in der Bundesliga Sechster geworden ist, sollte Samsunspor, ich will den Jungs nicht zu nahe treten, sollte machbar sein.
Ja, das ja. Problem damit ist, wer in der Bundesliga Sechster geworden ist, ist heute in der Bundesliga 18.
Ach ja, Kai, da war ja noch was, ne?
So, heißt Mainz maximal instabil, auch eine eher schwächelnde Tendenz bei den Spielen jetzt. Das letzte Spiel, was sie gespielt haben, ist unentschieden gegen Lech Posen ausgegangen, mit einer blauen Nase quasi.
Oh, Lech Posen müsste für eine deutsche Mannschaft, die Sechster geworden ist, eigentlich
auch machbar sein.
Aber
ich sag dir ehrlich, lass uns bitte nicht diese Liste durchgehen, der Namen, die hier mitspielen. Dann müsste alles schlagbar sein. Samsun Spor ist auf Platz 5. der Conference League. Mhm. Während Mainz also auf dem Achten rumläuft, haben aber auch das letzte Spiel verloren, haben auch einen Downward-Trend, den sie mitnehmen. Hier ist es richtig spannend. Der erste Straßburg mit 13 Punkten nach 5 Spielen. Ungeschlagen, ein Unentschieden. Ist nicht so sicher dort, wie sich das denkt. Schachtja Donetsk ist noch dahinter. Was ich immer schon erstaunlich finde, dass es diese Fußballmannschaft überhaupt noch gibt. Traurigerweise. Und dahinter, dann fängt das Niemandsland an für mich, Philipp. Muss ich ehrlich sagen. Dann kommt Cencho Chao, was auch immer das für einer ist, von der Ekstraklasa. Das ist auch ein polnischer Verein, glaube ich.
Ekstraklasa,
ne?
Ist Polen, ja.
Cencho Chao. AEK ist griechisch, glaube ich.
Genau, AEK Athen, genau.
Samsun ist Türkei, genau. Ja. Sparta Prag ist klar. Rayo ist Spanien. Oh, ja, genau. So, also dann kommt dann noch der AEK Larnaca. Rijeka ist dabei. Omonia.
Bin ich raus.
Mhm, genau. Drita, Jagiellonia, also ich will jetzt nicht hier durchgehen alle, aber der FC Noah beispielsweise sagt mir überhaupt nichts. Das ist ein armenischer Fußballverein. Ah,
ja, okay.
Also seien wir ehrlich, diese Liga braucht kein Mensch, aber also, Mainz ist zumindest dabei. Ja,
also wenn ich das so sehe mit den Vereinen, dann wurde die Conference League nur gegründet, damit auch so Nischennationen, nichts gegen die Nation selber, aber ich sag mal, fußballerisch betrachtete Nischennationen auch Teams dann international spielen können.
Aber Philipp,
ja.
Lad sie dir zum Freundschaftsspiel ein. Dann kannst du auch gegen solche Vereine wie den FC Noah oder die Lincoln Red Imps spielen.
Ja, du hast ja recht.
Weißt du?
Ja.
Also Gibraltar Premier Division.
Ja.
Ne?
Ja.
Gibraltar.
Ja. Wie viele Einwohner das Land? Sind es 20.000?
Sind es 11.
Sind es 20.000 Einwohner?
Also, ihr merkt, es ist am Ende des Tages eine ziemlich lächerliche Nummer, wie ich finde. Aber, muss man auch dazu sagen, Mainz zumindest unter den Top 8 dabei, nicht so schlecht. Die Chance noch darauf, auch Erster zu werden, wenn man es richtig macht. Tordifferenz spricht jetzt nicht dafür, müsstest das Spiel mit 3 Toren gewinnen, zu 0, und alle anderen vor dir dürften nicht gewinnen.
Ja.
Ist unwahrscheinlich, aber Mainz auf jeden Fall noch eine gute Chance weiterzukommen.
Genau. Also was klar ist für Mainz, wenn sie ihr Spiel gewinnen, sind sie in den Top 8. Das, das ist so.
Ja.
So viel Mathe kann ich auch gerade noch. Von daher drücken wir da die Daumen.
Und
wünschen den Mainzern natürlich alles Gute.
Alles Gute, das wird auch gut gehen für Mainz. In Summe jetzt betrachtet, so als Zwischenstand international, die deutschen Teams sind nicht so abgeschlagen, wie man
wie es manchmal aussieht,
vielleicht
manchmal
auch aussah in der Vergangenheit. Also die Bayern, Dortmund und Leverkusen rechne ich realistische Chancen noch ein, noch weiterzuspielen, in der Champions League weiterzukommen. Und ich sag dir ehrlich, nach der Gruppenphase ist sowieso komplett offen. Also da kannst du halt auch allen zugelost bekommen.
Genau.
Dann hast du halt Pech gehabt so.
Ja.
Das passiert, kannst auch knapp weiterkommen als Leverkusen und dann einen glücklichen Gegner bekommen.
Ja, genau.
Oder kriegst dann halt auch total souverän Erster und kriegst dann Real Madrid als Gegner.
Genau.
Also kann halt auch passieren.
Total.
So, da bin ich aber eigentlich entspannt.
Ja.
Wo ich.
Vielleicht einzige Anmerkung dazu: Es ist eigentlich nur Frankfurt ne, in der Champions League Liga auf Platz 30, was tatsächlich enttäuscht.
Richtig.
Ne, alle anderen, sag mal, sind so auf ihrem Leistungsniveau Leistungsniveau auf jeden Fall gut dabei. Ne? Sogar Mainz, die in der Bundesliga auf dem letzten Platz rangieren, sogar noch mit guten Chancen, sich direkt für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Heißt vielleicht auch, dass Frankfurt vielleicht zu früh in die Champions League hochgegangen ist. Ist Frankfurt so ein klassisches Europa-League-Team?
Ja, das finde ich, ist eine gute Frage. Ich meine, jetzt ja nicht zu Unrecht auch den Europapokal geholt.
Genau.
In den letzten Jahren ist ja auf jeden Fall auch ein großes Ding. Ne? Ist ja nicht so, dass man einen Europapokal mal eben so gewinnt.
Nein. Haben ja auch Barcelona, glaube ich, ausgeschaltet, ne? Oder
ja, im Camp Nou.
Im Camp Nou.
In Weiß gewesen dann, genau. Und sowas. Also ja. Da schon ein großes Ding gewesen. Alles aller Ehrenwert. So, ich glaube, das Problem ist mit Frankfurt, du hast bei Frankfurt enorm hoch, also gute Spieler, die werden auch Ende dieser Saison wieder 100 Millionen Euro verdient haben. Mit Transfers nur. Ja. Also verkaufst du einen, bist du schon da. So ein Ding ist das. Und Frankfurt ist halt gerade on the edge, glaube ich, von einem, ich kaufe gute Spieler, verkaufe sie teurer weiter Verein, ja. Wie Dortmund das jetzt lange war,
ja.
Zu einem, ich habe beständig richtig gute Spieler.
Genau.
Und das sehen wir diese Saison ja ganz gut. Bei Frankfurt international ist es eben immer noch eine Doppel-Dreifach-Belastung, damit zu spielen. Bundesliga sind die Teams fast zu schwach, die gegen gespielt werden. Also du musst natürlich performen in der Bundesliga, keine Frage. Aber die Statistik spricht eher für die Fußball-Bundesliga bei Frankfurt als für die Champions League.
Ja,
genau. Frankfurt in der Bundesliga auf Platz 7 aktuell nur gelistet mit 21 Punkten. Ja, gut. Ist aber immer noch sehr, sehr stabil oben auch bei. Also bei Frankfurt, wo man die Jahre vorher immer mal wieder auch gesehen hat, wie das so rangiert. In der Mittelfeld bis vielleicht mal ein bisschen oberes Mittelfeld, aber nie unter den Top 3. Glaube ich da schon, dass das dass sie noch gute Chancen haben, in der Bundesliga auch weiter oben zu spielen. Für die internationalen Ränge, ich glaube, da fehlt es einfach an der konstanten Qualität.
Ich glaube, es würde Frankfurt auf jeden Fall gut tun oder es wäre, glaube ich, besser für Frankfurt, wenn sie nächstes Jahr wieder Euroleague spielen.
Mhm.
Ne, ich meine, klar, es lässt sich nicht verhindern, wenn Frankfurt Vierter wird,
ja.
Dann lässt es sich nicht verhindern, dass sie in der Champions League antreten.
Machst du nichts, ja.
Aber ich glaube, auf dem internationalen Parkett ist Freiburg noch eine Europa-League-Mannschaft. Ne?
Ja.
Wie du sagst, es muss darum gehen, dass sie eben den Kader eben beisammen halten und eben keine Durchgangsstation für Stars sind.
Ja.
Und wenn sie das, glaube ich, schaffen und dann vielleicht auch in Deutschland die dritt- oder viertstärkste Kraft dauerhaft sich als diese etablieren können, dann kann Frankfurt mit Sicherheit auch zu einer Champions-League-Mannschaft werden. Aber ich glaube, jetzt eben noch eine kleine Nummer zu groß.
Ja. Mainz hingegen, das andere, was mich sehr enttäuscht, also international jetzt nicht, aber den bricht es halt, glaube ich, komplett das Genick.
Ja,
definitiv. In der Bundesliga. Heißt, auch das ist vielleicht dann besser, wenn man sich dann auf einen Wettbewerb fokussieren kann, anstatt sich da auf zwei fokussieren zu müssen. Vor allen Dingen, wenn es so miserabel läuft in der Heimliga. Ja, und ansonsten können wir eigentlich gespannt sein, wie das Tableau dann aussieht, wenn weiter gespielt wird, wenn die Vorrunde durch ist, wie dann die Auslosung ist, da werden wir euch logischerweise auch drüber auf dem Laufenden halten.
Ja.
Und unsere Kracher dann auch nochmal skizzieren und unsere Prognosen.
Mhm.
Für die restliche Fahrplan sehe ich das auch so, also sowohl Bayern als auch Dortmund, als auch Leverkusen, als auch Frankfurt und Stuttgart, irgendwo, also in Frankfurt vielleicht nicht, aber Stuttgart, Leverkusen, Dortmund und Bayern definitiv dabei. Weiterhin auch in dem internationalen Geschäft Mainz gehe ich auch von aus, dass sie das noch hinbekommen mit dem letzten Spiel. Zumindest unter den Qualifizierten zu bleiben, aber dann auch recht schnell da den Ausweg suchen werden. Ich glaube nicht, dass in der Conference League Mainz bis ins Finale kommen wird. Also die werden nicht um Titel spielen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Dafür ist auch der heimische Stress dann um den Abstiegskampf auch zu stark.
Oder du musst eine Saison dann gerade so retten, noch damit, dass du die Conference League gewinnst. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich etwas ist, wo Herr Heidel sagt, ja,
mega. Aber der Abstieg ist eine zu große Katastrophe, als dass du den Abstieg riskierst, nur um in der Conference League eine K.O.-Runde weiterzukommen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir die Punkte anguckst, Mainz mit 6 Punkten 2 Spiele gewonnen. Oder ein Spiel gewonnen und 3 Unentschieden gespielt. Auf dem letzten Platz, weit abgeschlagen, fast nochmal 6 Punkte zum sichernden oder rettenden Ufer. Da ist einiges zu tun noch. Ja. Genau. Okay, dann haben wir uns das mal angeschaut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und wie die Auslösung läuft.
Ja, also wir bleiben dran, wir halten euch auf dem Laufenden und wenn der Ball dann im nächsten Jahr wieder rollt international, sind wir direkt dabei.
So, und vom internationalen Geschäft und Verein, die international großes Vorhaben, zu zwei Vereinen, Philipp,
ja,
die international mal richtig groß mitgespielt, ja, haben.
Oh, die guten alten Zeiten.
Ja, die, das sind jetzt aber auch schon einige Jahrzehnte her, die international für Aufsehen erregt haben, die Champions League Titel auch haben, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube ja.
Ich glaube ja.
Also damals, Europa League auf jeden Fall. Also damals hieß es noch nicht Champions League, aber ich glaube, der HSV hat, glaube ich, den Pokal der Landesmeister, glaube ich, ein oder zweimal gewonnen.
Ja, Bremen hingegen Europapokal auch mal gewonnen. Also keine so ganz kleinen Teams. Wir wollen uns das Nordderby angucken.
Ja.
Also wir haben ja unsere kleine Derby-Reihe und wir dachten uns, was gibt's Besseres, als eine Derby-Reihe im Regionalen fortzuführen. Mhm. Jetzt waren wir international immer unterwegs, wir waren in Schottland, wir waren in viel in England, auf der Insel waren wir viel, gebe ich zu. Aber wir waren auch, wo waren wir noch, Philipp?
Da, wo es schön ist. Schönes Wetter, Buenos Aires.
Buenos Aires, stimmt, auf dem anderen. So. Ja, ich bin meine innere Map gerade durchgegangen, ja, und wir waren noch nicht in den großen Städten wie Madrid und Turin und wir waren schon mal in Rom. Das war aber nicht im Rahmen dieser Derby-Reihe.
Nee.
Genau, und heute wollen wir uns das Nordderby anschauen, die Begegnung HSV gegen Bremen, die jetzt erst am Wochenende wieder stattgefunden hat.
Genau, also es ist kein Stadtderby, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass auf Regionalität begrenzt ist, weil irgendwie zwei große Teams in einer Stadt sind und die Bevölkerung gespalten ist und man muss sich sozusagen seine Fußballreligion aussuchen. So ist es nicht. Aber es ist schon so, dass eben Hamburg und auch Bremen sehr dicht beieinander sind und fußballtechnisch im Norden, der ist ja nicht ganz so dicke besetzt wie jetzt im Ruhrgebiet. Und eben Bremen und der HSV, also der Hamburger SV, eben auch international und auch eben in der Bundesliga traditionell sehr erfolgreich. Deswegen, glaube ich, kommt die Rivalität eher aufgrund der Erfolge, dass man sich eben oben in der Tabelle öfter mal gesehen hat und dann eben auch, dass man eben, ist es eine Stunde, Kai, mit dem Auto?
Ja. Ja.
Dass man dann eben doch nur eine Stunde auseinander ist und eben, dass da auch einfach die sportliche Konkurrenz da ist. Ne? Ich meine, jetzt, wenn man nach Hannover guckt, ist vielleicht die sportliche Konkurrenz nicht mehr ganz so groß zum BTSV. Aber das hat eben andere Gründe. Aber eben beim Nordderby ist es, glaube ich, A, die relative Nähe und B, natürlich auch, dass man dann eben um die Erfolge gegeneinander kämpft.
Also, da ist nicht nur, also wenn man da heute drauf guckt, Philipp, dann ist diese Begegnung eine kleine,
ja,
weil es am Ende des Tages häufig um Abstieg ging oder auch um Aufstieg für manche Sachen. Bremen ja nun auch in der zweiten Liga gewesen. Also dieses Derby und deswegen wollten wir es heute machen, weil das Derby auch seit 2018 nicht mehr stattgefunden hatte.
Boah, das sind jetzt auch...
Ja, 7 Jahre.
Oh ja, ja.
Der HSV eben in der zweiten Liga unterwegs war. Bremen hat dieses Derby eben nicht stattgefunden in den Jahren. Und dadurch, dass das so viel Geschichte hat, ich würde es aber diesmal andersrum machen.
Ja.
Ich würde mir das Spiel angucken. Wir haben das Spiel im Vorfeld einmal nochmal betrachtet. Vielleicht auch auf die aktuelle Ligasituation eingehen.
Ja.
Und dann nochmal den Rückschluss wagen. Genau, weil, wie gesagt, dieses seit fast 8 Jahren dieses Duell gespielt wurde. Und das Derby war ja ein hitziges. Das Ergebnis brauchen wir nicht spannender machen als ist.
Genau.
Der HSV gewinnt das ganze Ding mit 3-2. Mhm. Mit Brimborium im Volksparkstadion in Hamburg.
Richtig schön Derby-Atmosphäre.
Richtige Derby-Atmosphäre, voller Laden, voll besetzt mit Pyrotechnik, gute Stimmung, Fangesänge, maximale Emotionen bis zur letzten Sekunde auch im Fußballspiel selber, weil das 3-2 nach einem 1-0 von Werder Bremen am Anfang quasi komplett den Turnaround geschafft
hat. Ja, Spiel gedreht, ne?
Komplett Spiel gedreht. Und wie... Also, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Tabelle, wenn man da mal drauf schaut und sich das anguckt?
Also, wir haben ja zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison ja so ein bisschen auch über den HSV gesprochen.
Ja.
Bleiben sie drin, ne? Schaffen sie es nach 7 Jahren zweiter Liga wieder zurück? Also wird es eine Fahrstuhlmannschaft oder schafft es der HSV, sich wieder zu etablieren? Deswegen hat das Spiel jetzt auch nochmal eine besondere Brisanz. Das Nordderby war der 13. Spieltag und vor dem 13. Spieltag war die Ausgangslage eben, dass Bremen auf Platz 9 stand, 6 Punkte Abstand zu einem internationalen Platz.
Mhm.
Na, also tabellarisch kann man schon sagen, dass Werder Bremen vielleicht ein bisschen nach oben geschielt hat. Also was ist da vielleicht noch möglich für uns? Und eigentlich auf einem gesicherten Platz, also ja, mit dem Abstieg eigentlich erstmal nichts zu tun. So, der HSV eben auf Platz 13, also 4 Plätze dahinter, allerdings nur 4 Punkte Vorsprung von einem Relegationsplatz. Ne? Und für den HSV dann schon so, also ist es keine Überraschung, dass sie nach unten gucken und eben versuchen, eben nicht unten reinzurutschen und eben nicht auf die Relegationsplätze oder Abstiegsplätze dann runterzurutschen.
Wir haben es ja gesagt, wenn der HSV tatsächlich mehrfach mal hintereinander verliert, dann diese Panik kommt, mal wieder abzusteigen. Genau. Das bewahrheitet sich gerade nicht so ganz. Also der HSV auch mit 4 Siegen in dieser Saison schon, 3 Unentschieden, 6 Spiele verloren, fair.
Ja.
Das klar, gehört dann auch dazu für eine Mannschaft im unteren Mittelfeld. Aber eben auch immer jetzt wieder am Gewinnen, zuletzt eben gegen Stuttgart auch. Gegen Dortmund holt man dann Unentschieden.
Genau.
Also Spiele, wo man im Zweifel meint, die müssten verloren gehen,
ja,
dann nochmal zu holen. Gegen Augsburg, den direkten Konkurrenten, verliert man. Hat Augsburg auch nicht so allzu viel geholfen. Sind trotzdem hinter dem HSV. Aber also insofern, um das kurz zu machen, der HSV nicht so schlecht wie erwartet.
Genau. Aber und trotzdem ist es ja so, dass eben zwei verschiedene Geschichten erzählt wurden vorher. Ne? Also Bremen eben schielt nach oben, HSV schielt nach unten.
Ja.
Allerdings ohne Panik, ne? Aber einfach nur eben, dass sie eben nicht unten reinrutschen. So, und jetzt gibt es eben dieses Nordderby. Und das ist eben, Bremen will gewinnen, weil oben dran bleiben. Hamburg muss gewinnen, damit sie unten nicht reinrutschen. Dementsprechend beide Mannschaften mit Vollgas unterwegs. Ne? Klar sind sie ihren Fans auch schuldig.
Ja.
Von daher hat das Spiel, glaube ich, alles das geboten, was man so von einem Derby verlangt. Ne? Auch ein paar hitzige Aktionen, ne? Rudelbildung, harte Fouls. Nicht, dass wir das toll finden. Aber ich glaube, das gehört zu einem Derby.
Die Emotionen gehören dazu.
Ja. Weil sonst wäre es halt nur ein Spiel. Ne? Und von daher kann man das ab und zu mal, glaube ich, verkraften. So, und nun ist es so, du sagst es, Hamburg gewinnt 3-2. Über Spiel braucht man nicht viel, glaube ich, viel verlieren. Vuškovic mit einem Traumtor, mit der Hacke. Ansonsten lohnt es sich auch reinzugucken. Ne? Deswegen
ja,
guckt am besten einfach nochmal selber rein. Das sind auf jeden Fall gut investierte 8 Minuten Lebenszeit.
Ja, das stimmt.
Und jetzt ist es so, beide eben nur noch einen Punkt auseinander. Also ich will nicht sagen, Hamburg ist unten raus, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Hamburg hat wieder Luft nach unten.
Ja.
Ne? Und Bremen ist nun mal eben nicht weiter oben dran, sondern da ist jetzt der Abstand ein bisschen größer geworden.
Bremen auch am Anfang der Saison, ich erinnere mich, mit einer schlechten Vorbereitung gewesen,
ja,
mit enormen Unsicherheiten in der Kaderplanung auch, dann noch mit einem absoluten Kracher, Victor Boniface zu leihen für diese Saison.
Der nicht einschlägt.
Der nicht einschlägt. Und Bremen jetzt auch so irgendwo im Mittelfeld zuletzt Tendenz eher nach unten stagnieren zeigt. 2 Spiele verloren in den letzten 3 Spielen. Und letzte 5 Spiele eben 2 Unentschieden, 2 verloren und 1 Sieg. Das ist ein bisschen zu wenig, um oben anzuknüpfen an Freiburg, Köln und eben auch Frankfurt. Mönchengladbach mal ausgenommen davon. Aber alle punktgleich. Also Köln bis Werder, diese 4 Plätze sind alle mit 16 Punkten punktgleich.
Genau, und einen dahinter halt schon Hamburg, ne?
Ein Punkt dahinter ist Hamburg mit Union Berlin. Also es ist wieder ein absolut enges Feld, was sich dann so ein bisschen staffelt ab dem 13. Platz nach hinter Hamburg, sind es 13, 12 und 11 Punkte. Aber bis 15 Punkte, bis 22 sind, oder 21, also Frankfurt bis Hamburg, diese 6 Plätze, 7 Plätze sind alle sehr, sehr, sehr dicht beieinander.
So, und das zeigt natürlich auch A, wie eng die ganze Sache ist, aber auch B, dass für mich der HSV auf jeden Fall in der ersten Liga angekommen ist.
Ja.
Ne, also klar schielen sie nach unten, aber du hast ja gerade aufgezählt, in was für einer Gesellschaft die sich befinden. Ne? Also sind mit ihrem sozusagen sportlich oder beziehungsweise Derby-Konkurrenten auf Augenhöhe, Werder Bremen, sind, ich sag mal, mehr oder weniger in Schlagdistanz eben bis Platz 7 hoch Frankfurt. Ne? Was, ja, was natürlich schon dafür spricht, dass der HSV angekommen ist. Köln hat noch einen Ticken besser als die Hamburger, aber ich glaube, das haben wir auch in unserer Sonderfolge, glaube ich, vorhergesagt. Genau. Also freut mich, dass der HSV jetzt nicht kämpfen muss, also dass da nicht jetzt mit Kratzen und Beißen im Panikmodus gespielt wird, sondern dass eben schöner, sauberer Fußball eben im Derby auch gezeigt wurde. Von daher glaube ich, Kai, können wir sagen, der HSV ist angekommen in der ersten Liga. Und ich glaube, sie können es auf jeden Fall aus eigener Kraft schaffen, wenn sie eben jetzt so weitermachen. Und bei Bremen weiß ich nicht. Also ist halt Mittelmaß, ne?
Genau, es ist halt wirklich Mittelmaß. Das war es nicht immer. Denn, um jetzt mal die Retrospektive zu betrachten, ja, das Derby gibt es schon ganz schön lange. Seit wann glaubst du, spielt der Hamburger SV gegen die Bremer?
Boah, der HSV ist auch schon relativ alt, ne?
Ja.
Ich sag einfach mal, 1910.
Ja, stark, 1927.
Okay,
ist ja das erste offizielle Duell der beiden bei 157 Pflichtspielen über alle Wettbewerbe hinweg. Mhm. Also die Liga, den Pokal und den Europapokal, da spielen sie gegeneinander. Über 110 Spiele in der Bundesliga seit 1963, seit der Bundesliga-Liga-Gründung. Und bisher hat Bremen häufiger gewonnen. Also mit einem leichten Prä davor. Wie wir sehen, heißt das gar nichts. Das Ganze, die Rivalität logischerweise, du hast es gesagt, eine Autofahrstunde entfernt. Mhm. Ziemlich ähnliche Geografien, ziemlich ähnliche Wirtschaft in den beiden Städten, alles Handelsstädte,
ja,
gewesen schon immer. Und daher dann auch diese Rivalität. Und dadurch, dass du halt wirklich jede Saison aufeinander triffst, auch immer wieder befeuert. Auch nicht so ganz unentscheidend. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was so die spektakulärsten Spiele sind. Es gab eine Derby-Serie 2008-2009. Da sind beide Teams innerhalb von 19 Tagen viermal aufeinander getroffen.
Ah, das war dann mit Hin- und Rückspiel Europa League,
Pokal. Im UEFA Cup Halbfinale und ja, Pokal, genau, spektakuläre. Ja,
und dann einmal das Ligaspiel, genau.
Wochen innerhalb von von 3 Wochen ungefähr, ein bisschen weniger, viermal gegeneinander gezockt. So, das unter anderem, das, was auch noch so bezeichnet ist für dieses Spiel, ist jetzt auch schon 2-3 Tage her, aber im UEFA Cup damals, 2009, Halbfinale, Bremen gegen Hamburg.
Ja, kommt jetzt die Papierkugel?
Die Kugel des Schicksals.
Ja, okay. Ist ja, es. Ja.
Werfen Fans Papierkugeln in den Strafraum. Papierkugel im Strafraum der Hamburger.
Genau.
HSV-Spieler kriegt den Ball, will ihn klären, der Ball springt von der Papierkugel weg und fliegt ins Aus, heißt, ja, oder rollt ins Aus.
Genau, dann gab es eine Ecke.
Die,
ne?
Ecke, ja, für die Bremer war dann angesagt und naja, was passiert? Aus dieser Ecke fällt natürlich das 3-1 für Bremen,
ja,
und den Treffer kostet dem HSV aufgrund des Rückspiels, Hinspiel, Rückspielregelung, ja, dann das, ja, Finale, sie, ja, sind raus. Bremen 2009 dann im Europapokal weiter im Finale. Und während die HSV-Fans das die Kugel des Schicksals nennen, ist es für die Bremer natürlich die goldene Papierkugel.
Natürlich.
Also auch das total spannend. Dann hast du natürlich mit solchen Spielern wie Diego damals jemanden, der, ja, enorm viel Unruhe sorgt.
Oder beim davor HSV. Miku, ne, Johann Miku.
Ja, oder davor, oder da mittendrin, ich weiß es gar, ja, nicht, kleines, dickes Ailton.
Ailton, ja.
Ailton,
ja.
Er freue sich auf ein schönes Tor in Hamburg.
Ja,
ja, er meinte den FC St. Pauli. Die HSV-Fans dachten, er drohe ihn und hatten entsprechend dann. Er meinte aber braun, nicht blau. Insofern, also da gibt's schon einige interessante Geschichten zum Derby, zu dem Nordderby, was sicherlich nicht das einzige Nordderby ist, wenn ich an so manche andere Begegnungen noch denke, die es da sonst noch so gibt. Aber wir sind beide froh, dass Bremen und Hamburg wieder in der gleichen Klasse spielen und das Derby weiterhin läuft und weiterhin für Schlagzeilen Zahlen sorgt. Und ich glaube, das war ein ganz guter Anfang jetzt am Wochenende mit dem 3:2 für ein solch geschichtsträchtiges Spiel.
Ja, also ich meine, davon lebt ja auch der Fußball, dass es eben solche Derbys gibt, dass man dann eben in Kalender dann auch guckt, wann ist das Derby, ne? Wann muss ich mir frei nehmen, ne? Wann lade ich meine Jungs ein?
Ja.
Holen wir uns Karten, gucken wir das Ding in der Kneipe. So, da gibt es andere Spiele, da ist das völlig Wumpe, ne? Aber das sind so Spiele im Kalender, die du einfach markierst, die du unbedingt gucken willst.
Und das ist auch ein Derby, was du nicht in Katar spielen kannst oder in Miami spielst oder durch die Weltgeschichte schickst, so wie Real gegen Atletico oder sowas, was man dann gerne mal macht. Oder Barca gegen Real, das einen super Cup irgendwo noch durch die Weltgeschichte zu schieben.
Stimmt,
ja. Das würdest du mit Bremen und Hamburg nie machen.
Nein.
Und insofern ist es schon gut so, dass es das gibt. Ich bin dann immer ein bisschen neidisch, wenn ich da hingucke, weil ich mich natürlich auch über Nordderbys wie den HSV gegen den HSV immer wieder freue.
Genau.
Oder auch wenn 96 mal wieder gegen Bremen spielen würde, wäre das sicherlich auch eine tolle Sache.
Ja, also vielleicht um das Segment zuzumachen, vielleicht zum Schluss. Ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr dann das HSV-Derby wieder haben.
Ja.
Natürlich mit uns in der ersten Liga.
Ja, klar.
Nur auf der anderen Seite bin ich dann natürlich auch traurig, dass wir dann das Derby nicht mehr haben. Weil ich glaube, der BTSV wird nicht hochgehen, wenn wir hochgehen.
Nee, ich glaube, die machen das nicht.
Von daher, ich sag mal, ist das für mich ein kleiner Wermutstropfen, dass wir das Derby sozusagen gegen Braunschweig dann nicht mehr haben. Aber dafür dann natürlich das Derby gegen unseren Bruder aus Hamburg.
Ja.
Und von daher bleibt uns immerhin ein wichtiges Derby erhalten.
Das stimmt.
In welcher Form auch immer. Und von daher, ich glaube, man kann sagen, so die Derbys sind so das Salz in der Suppe
Definitiv.
Des Fußballs. Denn sonst wäre Fußball halt auch nur ein Sport.
Definitiv. Während wir am Anfang noch über das Essig im Wein gesprochen haben, muss man zum Schluss über das Salz in der Suppe sprechen. Philipp, ich bedanke mich bei dir für wieder eine gute Folge. Wir stehen kurz vorm Jahreswechsel sozusagen.
Ja.
In wenigen Tagen ist Weihnachten, dann Neujahr. Heißt, wir beschließen dann auch die nächsten Tage diese Staffel von Phrasensport. Staffel 1 ist damit rum, das erste Jahr. Wir sind ja jetzt auch schon in Folge 28, Philipp.
Ja.
28 Folgen ist schon ganz schön
viel. Plus zwei oder drei Sonderfolgen. Zwischen, ne?
Genau,
also
richtig.
Das ist,
also da haben wir schon einige Stunden hier in die Mikrofone reingeblubbert.
Macht aber immer noch Spaß.
Macht weiterhin Spaß mit dir. Insofern ganz, ganz lieben Dank. Auch ganz lieben Dank an euch fürs Zuhören, weil am Ende eines Podcasts viel Spaß beim Hören zu wünschen, ist natürlich Unfug. Habe ich das letzte Mal festgestellt. Heißt, ich bedanke mich lieber fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch im nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt uns mal eure Erfahrung zum Derby. Das würde mich interessieren, ob ihr schon mal bei Bremen oder Hamburg bei so einem Derby im Stadion wart und was da eure Erinnerungen sind, wie das so ging. Oder ob ihr vielleicht sogar an diesem Samstag das erste Mal seit 8 Jahren wieder beim Nordderby wart. Für mich bleibt nichts mehr zu sagen als Dankeschön und ich wünsche dir, Philipp, ein wunderschönes Wochenende.
Ja, wünsche ich dir und euch da draußen natürlich auch. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Derby, was auch immer das dann ist.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.